Deutschlandfunk Kultur. Die Reportage.
Seid ihr Fußballfans? Dann geht es euch im Frühsommer 2024 sicher gut. Pokal- und Champions-League-Finale und dann auch die EM im eigenen Land. Doch über eine Sache, die nun schon seit 7 Jahren zum Profifußball dazugehört, ärgern sich viele jeden Spieltag neu. Den Video Assistant Referee, kurz VAR. Obwohl die Anzahl der richtigen Entscheidungen inzwischen bei fast 100% liegt, ist er noch immer unbeliebt. Viele Fans stört, dass es viel zu lange dauert, bis strittige Szenen entschieden werden. Außerdem ist vielen oft nicht klar, welche Spielsituationen von den Schiedsrichtern im sogenannten Kölner Keller überhaupt unter die Lupe genommen werden. Abgeschafft wird der Videobeweis wohl nicht mehr. Deshalb ist die Frage, ob mehr Transparenz und bessere Erklärungen am Ende doch noch für einen Stimmungsumschwung sorgen könnten. Thomas Jedicke war für uns im Kölner Keller und hat sich vor Ort ein Bild gemacht.
Clean! Ja. Achtung!
Go. Go.
Go. Das ist ein geiles Ding.
Ab hier. Ja, da rutscht jetzt Arnold aus. Genau. Passt.
Passt. Sicher gut.
Ja. Da haben wir keine Linie und keinen Point of Contact. Hintertor links nochmal.
Die
hier.
Ja. Sehr gut.
Den Fuß. Fuß erzählt. Keine Hand und nichts.
Keine Einwände.
Keine Einwände.
Nein.
Für dich okay, Markus?
Alles gut.
Sehr schön.
Du darfst bestätigen.
9-1. Tor korrekt erzielt. 2-0.
Danke. Danke. Doppelwechsel Wolfsburg.
Anfang März. Die Bundesliga geht in die entscheidende Phase. Mit einem Sieg zu Hause gegen Wolfsburg kann Bayer Leverkusen den Vorsprung auf Bayern München weiter ausbauen und den Meistersekt so langsam kalt stellen.
Dauber.
Okay.
Ab hier.
Jo.
Ja, da war ich noch im Check, glaube ich, vorhin.
Oder, so,
oder noch weiter zurück.
Mal zurück.
Lass mal zurück.
Ich gehe zurück.
Ab dem Elfmeter-Ding da. Ja, genau. Lass mal da weiterlaufen, weil da habe ich sie nicht mehr gesehen.
Bayer gewinnt 2-0. Hat jetzt 10 Punkte Vorsprung auf Verfolger Bayern. Aus Schiedsrichtersicht war es eine relativ unspektakuläre Partie mit einer gelb-roten Karte für den Wolfsburger Moritz Jens. Nach dem Schlusspfiff steht VAR Benjamin Cortus auf, schüttelt sich ein bisschen, um die Anspannung aus den Muskeln zu kriegen und bedankt sich bei seinem Team. Bis vergangenen Juni hat der 42-Jährige auch Spiele im Stadion geleitet. Doch dann gab der DFB bekannt, dass Cortus seine Karriere beendet und nur noch als Videoschiedsrichter eingesetzt wird. Als er noch draußen im Stadion gepfiffen hat, hat er den Videobeweis als echte Hilfe, manchmal sogar als Erleichterung empfunden.
Ja, auf jeden Fall. Für diese großen Dinge, wofür der Videoassistent da eingeführt wurde. Klar, wenn man dann wusste, nach dem Spiel hat er die große Fehlentscheidung getroffen, war das natürlich schon ein Spießrutenlauf, also klar. Und mit dem Backup des Videoassistenten im Hintergrund werden die großen Fehler eben vermieden und sind die Schiedsrichter natürlich sehr dankbar dafür.
Es ist kurz vor 22 Uhr, als Benjamin Cortus aufbricht. Noch am selben Abend fährt er zurück nach Franken, wo er im Hauptberuf als Informatikkaufmann tätig ist. Ein langer Fußballtag im Kölner Keller geht zu Ende.
Und auf wessen Initiative geht das eigentlich zurück?
Letzten Endes ist das
Guten Tag.
Hallo. Beschlossen wurde das Ganze ja von der DFL bzw. den Vereinen. Das sind die ja gewesen, die sich auch die Einführung des VAR gewünscht haben und die das ganze Unternehmen dementsprechend auch bezahlen.
Angefangen hatte die VAR-Schicht am Mittag. Kurz vor den ersten 3 Zweitligapartien bin ich auf dem weitläufigen Messegelände in Köln-Deutz mit Alex Feuerherd, dem Pressemann der DFB Schiri GmbH, verabredet. Hier ist also der berühmte Kölner Keller. Von hier aus greifen die Videoschiedsrichter ein, um Fehlentscheidungen auf dem Spielfeld zu vermeiden. Alex Feuerherd führt mich durch ein Labyrinth dunkler Gänge, in dem ich mich sofort verlaufen würde. Seit Einführung des Video Assistant Referee vor 7 Jahren ist die Anzahl der richtigen Entscheidungen laut internationalen Studien von 92 auf 98% gestiegen. Trotzdem ist der VAR bei vielen Fans unbeliebt. Oft dauert es quälend lange, bis eine Entscheidung aus dem Keller kommt. Und trotz der neuen Technik machen auch die Videoschiris Fehler. Irren ist menschlich, weswegen die Fehlerquote immer noch bei 2% liegt.
Wir müssen einmal links.
Jo. Jetzt hatte ich schon die Orientierung verloren.
Ja.
Das, und das ist hier offiziell das Gebäude von RTL?
Ja. Ganz genau. Aha. Unter anderem von RTL, richtig.
Und Sie sind Untermieter als
Untermieter.
Ja.
So ist es, genau. Sehen Sie auch, das ist nämlich ausgestellt, ist der einzige Aufzug, auf dem es steht. Minus 1 heißt, wir fahren wirklich in den Keller.
Okay. Aus dem Fahrstuhl kommend geht es über einen kurzen Gang. Dann betreten wir einen ungefähr 5x10 Meter großen, etwa 2,50 Meter hohen, fensterlosen Raum. Grauer Teppich, hellgraue Wände, Neonlicht. Die Klimaanlage summt. Ein Wandthermometer zeigt 21,1 Grad Celsius an. Es gibt 3 voneinander getrennte Arbeitsbereiche mit jeweils 8 Bildschirmen. 2 große und 6 kleine pro Einheit. 3 Stationen für 3 Spiele. Bis zum Anpfiff der 3 Zweitligapartien um 13.30 Uhr ist noch etwas mehr als eine Stunde Zeit. Langsam wird es im Raum voller. Auf den Monitoren sind schon erste Bilder aus den Stadien zu sehen. Zuschauer, die ihre Plätze einnehmen, Spieler, die sich warm machen.
Wir sind jetzt hier quasi im Zweitligaraum. Von hier aus werden die Zweitligaspiele bedient. Da sehen Sie so ein Podest, da steht nachher dann der sportliche Leiter. Man guckt sich das von da aus an, kann das verfolgen auf eigenem Bildschirm. Und dann sehen Sie die jeweiligen Arbeitsstationen.
In einem zweiten, etwas größeren Raum werden die Erstligaspiele betreut. Hier gibt es 6 Arbeitsstationen. Wegen der späteren Anstoßzeiten an diesem Sonntag ist dort jetzt aber noch niemand. Zur Verpflegung ist ein kleines Buffet mit belegten Brötchen und Getränken aufgebaut. Ihre persönlichen Sachen können die Videoschiedsrichter, während sie an den Bildschirmen beschäftigt sind, in separaten Schließfächern verstauen. Alex Feuerherd führt mich zurück in den Zweitligaraum.
Also, wenn Sie jetzt hier gucken, sind immer 4 Stühle. Ganz links sitzt der Assistant Video Assistant Referee. Also der Assistent des Videoassistenten, der zweite von links, das ist der Videoassistent. Neben ihm der erste Operator. In der zweiten Liga haben wir auch nur einen. Da gibt es weniger Kameraeinstellungen, da brauchen wir auch nur einen Operator. Und rechts sitzt der zweite Replay-Operator. Den gibt es aber nur in der ersten Bundesliga, nicht in der zweiten.
Und wer hat den Hut auf von den...
Der zweite von links, immer. Immer. Das ist der Videoassistent. Und der Operator, dem arbeitet dann wirklich ganz eng zusammen, weil derjenige ist, der ihm die Bilder zur Verfügung steht. Wenn man auf die Monitore guckt, links, ganz erste Reihe, obere Reihe, ganz links und ganz rechts ist immer Programmbild. Sky oder so, also jedenfalls das Signal dann von Sportcast. Die mittleren beiden Monitore ist immer die sogenannte Führungskamera, die Main Camera. Darüber verfolgt der Videoassistent normalerweise das Spiel.
Routiniert beschreibt Alex Feuerherd die komplexe Überwachungsszenerie. Mich erinnert die angespannt konzentrierte Atmosphäre an die Arbeit von Fluglotsen im Tower. Bei so viel Technik und Bildschirmen komme ich kaum mit und kann mir nur schwer vorstellen, wie man in stressigen Situationen während des Spiels, wenn es darum geht, knifflige Situationen unter hohem Zeitdruck zu beurteilen, den Überblick behält. Kann das unter diesen Bedingungen überhaupt funktionieren?
Und die unteren, die jetzt verdeckt sind, da ist dann in aller Regel ein 4er-Splitscreen eingestellt mit den 4 besten Kameraperspektiven für die jeweilige Situation. Die haben gegenüber dem oberen immer eine Verzögerung von 3 Sekunden, das ist so gewollt. Wenn der oben was feststellt, kann der unten 3 Sekunden später kann er das dann überprüfen. Das kann dann von 4 auch auf 3 oder 2 oder auf ein Vollbild eingestellt werden. Wenn er sagt, guck mal, rechts unten ist für mich die beste Einstellung für die Szene, mach die mal groß, dann macht der Operator die groß. Und der Videoassistent führt durch den Prozess und der Operator, wenn der jetzt sagt, mach nochmal zurück, mach mal vor, mach mal einen Loop, mach mal langsam, mach mal schneller, mach mal Einzelbild, Frame by Frame.
Loops and Frames. Hier unten im Neonlicht des Kölner Kellers wird viel Englisch gesprochen. Und das Prozedere? Dürfen die Videoreferees von sich aus aktiv werden oder nur in ganz bestimmten Fällen?
Es gibt vorgesehene Fälle, also grundsätzlich automatisch und immer überprüft werden, ohne weitere Aufforderungen, werden Tore. Wenn Torerzielung erfolgt ist, wird immer geguckt, gab es vielleicht vorher irgendein Vergehen der angreifenden Mannschaft, Foulspiel, Handspiel, Abseits, Ball im Aus, solche Sachen. Wenn es eine rote Karte gibt, wird immer überprüft. Wenn es einen Elfmeter gibt, wird immer überprüft, automatisch. Da sagt auch niemand, guck mal bitte nach, sondern das passiert in jedem Fall. Wir sind gerade, ja, aber das ist... Nicht so, dass du dich nicht einmischen darfst.
Matthias Jöllenbeck kommt dazu. Als Schiedsrichter pfeift er sonst auch Spiele der ersten und zweiten Liga im Stadion. Heute hat ihn sein Chef im Dienstplan für den Keller eingeteilt. Der 37-Jährige, im Hauptberuf als Orthopäde tätig, wird als Video Assistant Referee die Partie Fürth gegen Elversberg überwachen.
Habe ich Sie vorhin gesehen? Haben Sie sich warm gelaufen am Rhein? Könnte das sein?
Nein.
Ich sah vorhin jemanden auch im Trainingsanzug.
Haben ganz viele an. Ich mache keinen Sport.
Aha.
Nein, eine halbe Stunde vor Anpfiff zieht sich Matthias Jöllenbeck für seine Bildschirmtätigkeit um. Er trägt jetzt Turnschuhe, eine schwarze Sporthose und genauso ein neonrot leuchtendes Funktionsshirt wie sein Schiedsrichterkollege Sascha Stegemann, der das Spiel auf dem Rasen des Fürther Stadions leitet.
Es geht darum, dass wir eben auch darstellen möchten, dass wir Teil des Teams sind. Und wir fühlen uns als Teil des Teams, deswegen ziehen wir auch das rote Trikot an. Und es gibt ja auch Szenen, in denen wir dann als Videoschiedsrichter eingeblendet werden. Und dann sind wir eben im gleichen Trikot, verstehe. Im gleichen Mannschaftsoutfit wie die Skier auf dem Platz.
Wäre das auch eine Möglichkeit, wenn man Sie auf die Anzeigentafel im Stadion schalten würde? Also wenn man Sie dann präsenter hätte, weil Sie ja letzten Endes auch eine sehr wichtige Aufgabe hier haben. Also dass ein Service wäre, den Zuschauer das noch stärker auch zu erklären, was Sie da gesehen haben?
Es kann durchaus Sinn machen, dass man eben auch ein bisschen stärker verklärt, was unsere Gründe in Köln sind, um das Spiel irgendwie weiterzubringen. Weil darum geht es ja eigentlich. Wir möchten ja den Fans und den Spielern erklären, warum wir so entschieden. Und das ist ein großer Kritikpunkt am Videoschiedsrichter, dass man Dinge nicht ganz verstehen kann und nicht nachvollziehen kann, obwohl wir eigentlich hier gute Gründe oder zumindest auch gute Bilder haben.
Also Sie hätten schon von sich aus Dinge zu erzählen und mitzuteilen. Also das wäre nicht so, dass Sie diese Rolle nicht gut fänden, wenn die aufgewertet werden würde, auch in der öffentlichen Wahrnehmung.
Aufwerten in der öffentlichen Wahrnehmung auf jeden Fall gerne, aber es geht darum, dass wir sind Dienstleister, müssen halt die Bilder dem Schiri zur Verfügung stellen, die dann für ihn relevant sein können, wie er entscheidet. Und deswegen würden wir halt, glaube ich, es gut finden, wenn Bilder auch irgendwie ins Stadion kommen könnten, um Transparenz zu schaffen. Aber vor Ort entscheidet der Schiri und deswegen sollte die Rolle auch bei ihm bleiben. Aber die Bilder, die wir hier haben, die können gerne irgendwie ins Stadion finden, weil es würde, glaube ich, allen helfen. Dem Schiri, den Fans, Zuschauern, Spielern.
DFB-Schiri-Kommunikationschef Alex Feuerherd kennt die Diskussion.
Es gibt verschiedene Ideen. Also das fängt an bei Bildern im Stadion. Das ist das Problem momentan noch, dass die Stadionregie bei den Vereinen liegt, beziehungsweise bei den Stadionbetreibern, also nicht neutral ist, anders als bei internationalen Turnieren. Aber darüber werden Gespräche geführt.
Bis auf die höchste schwedische Liga setzen inzwischen 29 der 30 europäischen Top-Ligen auf Video-Referees. Überall würden ähnliche Pläne diskutiert. Darüber, was sich noch verbessern ließe, sagt der 55-Jährige, der den Schiedsrichter-Podcast Colinas Erben mitbetreibt und bis 2005 selbst Spiele gepfiffen hat. Zuletzt in der fünftklassigen Oberliga.
Oder ob man eine App entwickelt, die Möglichkeit bietet, den Stadionzuschauern sich das nochmal anzuschauen. Das Thema Durchsagen ist auch eins, das so ein bisschen durch die Gegend wabert. Internationale Verbände machen das auch ziemlich unterschiedlich, bis hin zu Erklärformaten, vielleicht online oder im Fernsehen. Also da gibt es momentan einige Ideen, die noch nicht spruchreif sind, aber über die wir nachdenken auf jeden Fall.
Herzlich willkommen.
Dankeschön.
In unseren heiligen Hallen.
Okay, wo sind Sie heute aktiv?
Bei diesem Spiel Kaiserslautern gegen Osnabrück.
Okay. Können Sie sich das vorher aussuchen oder wie wird das vergeben? Ist das so eine demokratische Entscheidung dann? Oder?
Das wäre schön. Ne? Das wäre wir haben einen Chef, der setzt das an.
Auch Tobias Stieler hat sich für seinen Einsatz vor dem Bildschirm umgezogen. Wie seine Stadionkollegen, die gleich das Spiel auf dem Lauterer Betzenberg anpfeifen, trägt er jetzt hier im Keller ein neongelbes Schiedsrichtertrikot. Der 42-Jährige, FIFA-Referee seit 2014, ist ein wahrer VAR-Pionier. Als Leiter des Eröffnungsspiels der Saison 2017-18 zwischen dem FC Bayern und Bayer Leverkusen forderte er den ersten Videobeweis der Bundesliga-Geschichte an. Er hatte ein Foul an Robert Lewandowski zuerst als nicht strafstoßwürdig gesehen. Nach Rücksprache mit dem Kölner Keller-VAR Jochen Drees änderte er seine Entscheidung und gab schließlich doch Elfer für die Bayern, die das Spiel 3:1 gewannen. Die ganze Überprüfung dauerte damals bloß 36 Sekunden.
Was finden Sie schwieriger? Finden Sie es schwieriger, auf dem Platz ein Spiel zu leiten oder finden Sie die Arbeit hier schwieriger?
Schwierig zu vergleichen, würde ich sagen. Auf dem Platz ist es schwieriger, weil es halt so schnell gehen muss. Und weil wir noch viele Menschen managen müssen, uns selber als erstes Mal und dann die Spieler und unser Team. Und hier ist halt nichts mit Managen, sondern hier ist einfach nur der pure Zeitdruck. Und hier werden Fehler nicht verziehen, auf dem Platz mittlerweile ja schon.
Hier nicht.
Wie bereiten Sie sich vor auf so einen Einsatz hier?
Also ich habe heute schon tatsächlich auch Sport gemacht, aber ich war im Gym. Dann frühstücken, dann habe ich noch mit dem Schiedsrichter des Spiels telefoniert. Dann bin ich hier, habe jetzt mit meinem Assistenten ein bisschen gebrieft, mein Operator haben wir noch gesprochen und ja, jetzt geht es langsam in die Konzentrationsphase.
Bevor Tobias Stieler jetzt ganz abtaucht, will ich noch wissen, ob er nachher genauso fertig oder erledigt ist wie nach einem Einsatz auf dem Rasen.
Ich würde sagen, man ist hier anders fertig. Also hier ist halt vor allem die mentale Komponente. Der Kopf, der ist dann, also bei mir dann total müde. Und ich kann dann auch tatsächlich kein Fußballspiel mehr anschauen, weil einfach die Kapazität am Ende ist. Was viele auch nicht verstehen, wenn ich zu Hause entspannt ein Fußballspiel anschaue, dann ticker ich mal auf dem Handy rum oder verpasse mal irgendwas oder gehe mal in den Kühlschrank. Und hier geht das ja alles gar nicht so. Ich muss ja hier tatsächlich 45 Minuten total fokussiert sein. Und das ist ja für den Menschen sehr, sehr schwierig.
Und was ist, wenn tatsächlich hier Fehler passieren, der mediale Druck immer größer wird? Wie geht Tobias Stieler damit um?
Also ich bin ja Sportpsychologe, also ich kann mir dann schon erstmal selber helfen. Aber in der Tat, also ich würde nicht sagen, es ist der mediale Druck, es ist einfach so nochmal, dass halt hier Fehler nicht verziehen werden. So. Und das ist natürlich schon ein Umstand, mit dem jeder umgehen muss. Und das ist schwierig, aber wir lernen alle.
Und wenn Sie weg müssen, sagen Sie einfach Bescheid, wenn das...
Ja, 13:30 wäre ganz gut.
aus Ihrer persönlichen Erfahrung, aus Ihrer Erinnerung, gibt es einen Fehler, der Sie lange verfolgt hat, trotz Ihrer Aufarbeitungsstrategien, wo Sie sagen, es ist mir schwer gefallen, mir selber den zu verzeihen, einen wirklich harten Fehler?
Also für mich war es keine Frage des Verzeihens, sondern eher der Umgang damit. Es gab mal eine Situation, wo ich einen Elfmeter pfiff und ich ihn supportet habe, auch schon mit einem starken Bauchweh, und da hätte das Bauchweh gerne größer sein dürfen. Also das war irgendwie falsch, war dann am Ende kein Strafstoß, der Schiedsrichter war nicht glücklich, ich war auch nicht glücklich. Ja, das ist präsent, deswegen verdrängen ist nie gut, er ist immer noch präsent, aber eben da die richtigen Schlussfolgerungen draus zu ziehen.
Die klassische Feedback-Runde am Montag danach gibt es nicht.
Es läuft sehr viel bilateral, also einmal mit dem Schiedsrichter, dann mit der sportlichen Leitung. Dann bekommen wir immer mittwochs so eine Playlist mit den, in Anführungszeichen, Highlight-Szenen des Wochenendes. Also so wird es aufgearbeitet.
Okay, jetzt erstmal danke, soweit.
Sehr gerne.
Was war das, Kaiserslautern-Osnabrück?
Kaiserslautern-Osnabrück.
Drücke ich die Daumen.
Jawohl, danke schön.
32, Vorsicht, 7.
Kaiserslautern gegen Osnabrück ist ein hart umkämpftes Abstiegsduell. Das Team im Kölner Keller hat an den Monitoren jede Menge zu tun. Dauernd müssen umstrittene Szenen überprüft werden. War es Foul, Abseits, Hand, zählt das Tor? Immer wieder fordert VAR Tobias Stieler seinen Replay Operator 1 auf, ihm verschiedene Kameraperspektiven zu zeigen. Der Operator muss hellwach sein und aus 16 Einstellungen blitzschnell die richtige auswählen und diese vergrößert auf den Hauptbildschirm bringen. Bis zur 69. Spielminute steht es 1:1. 3 Minuten später geht Osnabrück nach einem Eckball in Führung. Engelhardt trifft, umringt von 4 Gegenspielern per Kopf aus dem 5-Meter-Raum. Eine sehr unübersichtliche Situation. War da eine Hand im Spiel? Und abseits könnte es auch gewesen sein.
Tor, für mich alles okay.
So, einmal laufen lassen. Machen wir Torraum, okay. Torraum groß.
Ja, jetzt kommt
das. Ja, laufen lassen.
Halt kurz an.
Reaktion 0.
Soll ich mal von der Konter laufen lassen? Nein, erstmal laufen lassen. Oh. Ja, der ist, glaube ich, nur in der Hand. Mach mal Chip. Deutz 1-Check läuft.
Ja.
Oh, da siehst du gar nichts. Da ist an der Hand.
Ja, ich,
Hier.
Kann ja nur mal
Hintertor zeigen. Schulter, ja, zeig mal Hintertor. Das ist natürlich kritisch. Siehst du da irgendwas? Siehst du
irgendwann Loop drauf?
Ich leg mal Loop kein Loop drauf. Okay. Kein Loop. Halt mal an. Okay. Kontaktpunkt an. Stopp.
Muss gucken.
Und haben wir da was anderes?
Ja, keine Ahnung.
Abseits
also, Tobias Stieler und sein Assistent Oliver Lossius haben jetzt Stress. Sie müssen aber in der Hektik einen kühlen Kopf behalten und die Bilder schnell und genau beurteilen. Während der Check läuft, wird Schiri Stegemann auf dem Platz von den Spielern beider Mannschaften bedrängt, die endlich wissen wollen, ob das Tor nun zählt oder nicht, und nicht verstehen, warum das alles so lange dauert.
Deutz 1, Sascha, wir müssen erstmal Hand und dann eventuell Abseits checken. Es dauert jetzt einen kleinen Moment. Okay. Haben wir irgendwie, mach dann nochmal Chip. Zeig nochmal Chip, bitte.
Ja, okay, Chip.
Langsam runter.
Also es geht um zwei Sachen. Vielleicht Hand und vielleicht Abseits.
Schulter,
das
Hand.
Wir jetzt, deswegen, es dauert einen Moment. Okay?
Halt mal an.
Abseits.
Kann man nicht sehen. Okay, dann machen wir Abseits.
Ich habe keine Ahnung.
Rechts, nach rechts kann ich immer noch mal kurz zeigen für Hand.
Nein, Abseits, jetzt Abseits. Wir machen Abseits. Hand ist durch, keine Ahnung.
Okay.
Mach 16er hoch groß.
Schließlich gibt der VAR grünes Licht. Tobias Stieler drückt einen Knopf, um Schiri Sascha Stegemann über Funk mitzuteilen, zu welchem Ergebnis der Kölner Keller auf dem Deutzer Messegelände gekommen ist. Damit Stegemann in der ganzen Aufregung auf dem Feld und dem Höllenlärm, den 42.000 Zuschauer auf dem ausverkauften Betzenberg veranstalten, überhaupt mitkriegt, wer mit ihm spricht, benutzt VAR Stieler den Code Deutz 1.
Ja. 16 hoch groß beim Kontaktpunkt.
Ich würde dir die Torraum eher empfehlen.
Okay, dann Torraum. Das ist der Kontaktpunkt.
Nee, den Kontaktpunkt kann ich dir hier geben. Schau.
Ja, okay.
Eins, und zwei, drei.
Nee, der. Und das ist aber kein Abseits. Fuß. Der hebt es auf. Ja. Deutz 1 ist doch korrekt.
Das Spiel bleibt auch nach dem Osnabrücker Führungstreffer eng. 12 Minuten vor Schluss gleicht Kaiserslautern wieder aus. Und in der zweiten Minute der Nachspielzeit gelingt Arce nach einer Flanke von rechts in den Osnabrücker Strafraum mit einem trockenen Flachschuss in die rechte Torecke sogar noch der Siegtreffer zum 3:2. Diesmal ist die Situation relativ übersichtlich und schnell zu beurteilen. Abseits war es schon mal nicht und der Lauterer Torschütze kam unbedrängt zum Schuss. Aber trotzdem ist der Keller, wie bei jedem Treffer, noch einmal gefragt.
Ab da laufen lassen.
Ich kann auch 200% machen.
Ja.
200.
Warte, ja, kurz den Pass den zurück.
Den hier, ne?
Ja. Gut, passt. Danke, weiterlaufen lassen.
Dann halte ich ihn nach außen hier auch.
Ja, genau, den Außen auch anhalten. Kurz anhalten, der passt auch. Okay, weiterlaufen lassen.
Sascha, wir wechseln dann auch.
Passt, weiterlaufen lassen. Kein Hand, Tor korrekt. Deutz 1, Tor korrekt.
Kurz danach ist das Match vorbei. Der FCK holt 3 Punkte im Abstiegskampf. Schiedsrichter Sascha Stegemann, der insgesamt 5 gelbe Karten verteilt, bekommt vom Kicker für seine Spielleitung die Note 2. Er habe das hart umkämpfte Kellerduell souverän im Griff gehabt, schreibt das Fußballmagazin in seinem Spielbericht. Dass Stegemann bei allen Entscheidungen richtig lag, verdankt er auch seinem Backup, dem Kölner VAR-Team um Tobias Stieler, das ihn bei den kniffligen Szenen unterstützt hat. Tobias Stieler, sein Assistent Oliver Lossius und der Replay-Operator 1 stehen jetzt auf. Die drei Männer sind mit ihrer Leistung zufrieden und klatschen sich ab. Lossius massiert sich den Nacken, Tobias Stieler trinkt einen Schluck Wasser und geht in die Ecke des Raumes, wo seine Sporttasche steht.
Können wir ganz kurz noch sprechen? Was war das heute für ein Spiel? War das Routine oder gab es was Besonderes?
Ein Spiel ist nie Routine. Es hängt immer ein bisschen davon ab, von zwei Faktoren, wie sich ein Spiel konfiguriert und was für Lösungen die Schiedsrichter auf dem Platz finden.
Stieler streift das neongelbe Sporthemd über den Kopf, um wieder seine Straßenkleidung anzuziehen. Er hat es eilig wegzukommen, denn er will seinen Zug nicht verpassen.
In der ersten Halbzeit war es sehr ruhig, ein sehr abwartendes Spiel von beiden Mannschaften, keine wirklich herausfordernden Situationen. Und zweite Halbzeit dann natürlich durch die Torfolge war es schon ein wenig kritischer, wo wir ein bisschen genauer hinschauen mussten. Aber alles aus unserer Sicht korrekt auf dem Platz entschieden und dann können wir das alles so bestätigen.
Also kein Riesenstress für Sie?
Tore sind immer Stress. Von daher gesehen, Riesenstress würde ich nicht sagen, aber stressig ja.
Und jetzt fahren Sie nach Hause und unterwegs beschäftigt Sie das noch lange oder ist das dann auch bald weg?
Ich werde jetzt nochmal mit dem Schiedsrichter sprechen und dann werde ich, wenn nichts mehr aufploppt, einen schnellen Haken an das Spiel machen.
Tobias Stieler schultert seine Tasche, winkt kurz in die Runde und verlässt den Kölner Keller. Bevor die nächsten VAR-Teams anrücken, macht Alex Feuerherd noch ein bisschen klar Schiff. Sammelt an den Videostationen ein paar leergetrunkene Flaschen ein. Schiedsrichter, die in der ersten und zweiten Liga eingesetzt werden, bekommen ein Grundgehalt zwischen 60 und 80.000 Euro, rechnet der DFB-Pressebetreuer vor. Pro Bundesliga-Einsatz im Stadion kämen 6.000 Euro on top. Ein VAR-Bundesliga-Einsatz wird mit rund 2.000 Euro vergütet. Für die zweite Liga gibt es die Hälfte. Aber nicht nur wegen des besseren Honorars, sondern vor allem wegen der Stadionatmosphäre bevorzugten die meisten Referees einen Frischlufteinsatz bei Tageslicht, sagt Feuerherd.
Viele sind jedes Wochenende im Einsatz, wenn nicht in der Bundesliga, dann vielleicht in der zweiten Liga als Schiedsrichter oder als vierter Offizieller in der Bundesliga oder in der dritten Liga oder als Videoassistent und sollen ja auch gut verdienen, um davon auch leben zu können und sich natürlich auch professionell vor- und nachbereiten zu können.
Wird darüber nachgedacht, das auch in unteren Spielklassen irgendwann einzuführen oder bleibt das bei diesem Profibereich?
Vor kurzem gab es eine Besprechung mit den Drittliga-Clubs darüber, ob sie denn die Einführung des Videoassistenten vielleicht in abgespeckter, in reduzierter Form wünschen und die Antwort war ein klares Nein.
Die Drittligavereine hätten sich vor allem wegen des hohen Aufwands und den dadurch anfallenden Kosten dagegen entschieden, sagt Alex Feuerherd. Dazu kommt, dass in der dritthöchsten Spielklasse deutlich weniger Fernsehkameras in den Stadien aufgestellt sind als in den beiden höchsten Ligen.
Je weniger Kameraeinstellung man hat, desto schlechter lassen sich manche Situationen auflösen. Und das wiederum bedeutet natürlich ein latentes Frustpotenzial. Das hat genauso eine Rolle gespielt wie die Tatsache, dass die dritte Liga gesagt hat, wir wollen im Grunde genommen Fußball pur, das heißt ohne technische Hilfsmittel wie Tonlinientechnologie und Videoassistenten, wir machen das ohne. Damit ist eigentlich an die darunterliegenden Klassen zunächst mal erst recht nicht zu denken, das sehe ich nicht, ehrlich gesagt.
Obwohl die Anzahl der richtigen Entscheidungen durch den Einsatz der Videoassistenten, die auf immer bessere Technik zurückgreifen können, inzwischen bei fast 100% liegt, ist der VAR auch 7 Jahre nach Einführung bei vielen Fans noch nicht gern gesehen. In vielen Stadien hängen in den Kurven noch immer Transparente, auf denen gefordert wird, den VAR wieder abzuschaffen. Am besten sofort. Doch das wird wohl nicht passieren. Stattdessen sollen demnächst noch bessere, KI-basierte Instrumente für noch weniger Fehler sorgen. Dazu sollen mehr Transparenz und neue Erklärformate die Akzeptanz erhöhen. Ob das funktioniert? Alex Feuerherd ist skeptisch. Im Kölner Keller geht der Betrieb jedenfalls erstmal weiter wie gewohnt. Gerade ist das VAR-Team für das Spiel Bayer Leverkusen gegen den VfL Wolfsburg eingetroffen und nimmt vor den Bildschirmen Platz.
Thomas Jedicke über einen sehr stressigen Job im Schiedsrichterkeller und den Kampf um die gebührende Anerkennung dafür. In der nächsten Folge des Podcasts der Reportage nehmen wir euch mit nach Brasilien. Genauer nach Rio ins Nationalmuseum, deren ethnologische Sammlung 2018 einem Brand zum Opfer fiel. Nun wagt ein Mann, ermutigt von Vertretern indigener Communities, das nationale Gedächtnis eines Volkes wieder aufzubauen. Wie das überhaupt geht, hat sich Philipp Lämmerich angeschaut. Ich bin Eberhard Schade, Redakteur der heutigen Folge des Podcasts der Reportage und sage Tschüss, wir hören uns wieder.